Hallo und willkommen zu Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute nehmen wir dich mit in die, ja, manchmal etwas ernüchternde Welt der künstlichen Intelligenz in Unternehmen. Stell dir mal vor, Firmen investieren Milliarden, man spricht von 30 bis 40 Milliarden Dollar in generative KI. Klingt erstmal super, oder? Aber jetzt kommt der Haken. Eine ziemlich aktuelle Studie von Forschern am MIT zeigt ein Bild, das, naja, überrascht. 95% dieser Unternehmen sehen bisher absolut keinen Gewinn aus diesen riesigen Investitionen. Null.
Null, genau.
Wir haben uns diesen Bericht, den State of AI in Business 2025, deshalb mal genauer angeschaut. Die Datenbasis ist auch echt solide. Über 300 KI-Initiativen wurden untersucht. Dazu Interviews mit 52 Organisationen und Umfragen unter 153 Führungskräften. Unsere Mission heute ist also, wir wollen verstehen, was hinter dieser sogenannten Gen-AI-Kluft steckt. Warum scheitern so viele, während so eine kleine Minderheit offenbar ja enorme Werte schafft? Und kleiner Spoiler, es liegt wohl weniger an der KI selbst, als an ihrer Fähigkeit zu lernen. Lass uns da mal tiefer reingehen.
Absolut. Diese Gen-AI, die weit, wie der Bericht es nennt, das ist eine wirklich tiefe Kluft. Auf der einen Seite haben wir diese, ja, allgegenwärtigen Tools wie ChatGPT, Claude oder Copilot, also die großen Sprachmodelle, LLMs halt. Damit haben über 80% der befragten Organisationen experimentiert, das ist schon viel, und fast 40% nutzen sie auch schon produktiv.
Okay, das klingt doch erstmal gut.
Ja, aber das Problem dabei, meist steigert das nur die individuelle Produktivität. Einzelne Mitarbeiter werden schneller, aber es schlägt sich halt nicht wirklich im Unternehmensgewinn nieder. Das ist der Punkt. Und auf der anderen Seite stehen dann die spezielleren Unternehmenslösungen, also entweder maßgeschneidert entwickelt oder von spezialisierten Anbietern gekauft. Hier haben sich zwar 60% der Firmen umgesehen, also Interesse war da, aber nur 20% starteten überhaupt Pilotprojekte.
Nur 20%?
Ja, und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Nur erschreckend wenige, 5%, haben diese Tools wirklich erfolgreich in ihre Kernabläufe integriert. Und sehen dann auch messbare Ergebnisse.
Nur 5%?
5. Die restlichen 95%, die stecken fest. Ohne spürbaren Effekt auf die Profitabilität.
Das ist wirklich krass. 95% sehen keinen Ertrag, obwohl Milliarden fließen. Ja, woran liegt das denn laut dem Bericht? Man würde ja vielleicht denken, okay, die Modelle sind noch nicht gut genug oder die Regulierung bremst alles aus.
Interessanterweise nein. Der Bericht sagt, das ist es eher nicht. Es liegt wohl weniger an der reinen Modellqualität oder an regulatorischen Hürden. Der Kern des Problems ist der Ansatz.
Der Ansatz? Wie meinst du das?
Der Ansatz, wie diese Tools eingeführt werden. Die meisten scheitern an dem, was der Bericht spröde Workflows nennt. Also starre, unflexible Arbeitsabläufe, da passt die KI oft schlecht rein. Dazu kommt oft fehlendes kontextuelles Lernen. Die Tools merken sich einfach nicht, was sie tun, was man ihnen schon mal gesagt hat. Und eine schlechte Anpassung an den tatsächlichen Arbeitsalltag. Kurz, sie lernen nicht aus Erfahrung. Das ist der Kern dieser Kluft.
Okay, das leuchtet ein. Es ist nicht die KI an sich, sondern wie sie eingebettet wird. Oder eben nicht. Der Bericht schaut sich ja auch an, wie stark verschiedene Branchen überhaupt schon von Gen-AI verändert werden. Und da wird diese Kluft wahrscheinlich noch deutlicher, oder? Die haben ja diesen AI Market Disruption Index entwickelt.
Genau.
Dieser Index misst ja so Dinge wie Marktanteilsverschiebungen durch KI, den Erfolg neuer KI-fokussierter Firmen oder auch, wie sich das Nutzerverhalten ändert. Und das Ergebnis ist, ja, man muss es so sagen, ziemlich ernüchternd. Von 9 untersuchten Sektoren zeigen nur 2 Technologie sowie Medien und Telekommunikation überhaupt deutliche Anzeichen einer strukturellen Veränderung durch KI.
Und selbst die bekommen nur 2 bzw. 1,5 von 5 möglichen Punkten. Also auch da ist noch Luft nach oben.
Und der Rest?
Tja. Alle anderen hinken weit hinterher. Professionelle Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, die produzierende Industrie, die liegen alle bei mageren 0,5 Punkten oder weniger.
0,5?
Ja, Energie und Rohstoffe bilden mit 0 Punkten sogar das Schlusslicht. 0. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert Überall gibt es Pilotprojekte, das schon. Aber die grundlegenden Geschäftsmodelle, die Marktführer, die ändern sich bisher kaum.
Da passt dieses Zitat aus dem Bericht perfekt von einem COO aus der Fertigungsindustrie. Der sagt, der Hype auf LinkedIn sagt, alles hat sich geändert. Aber in unserem Betrieb hat sich nichts Grundlegendes verschoben. Wir bearbeiten einige Verträge schneller, aber das ist alles.
Das fasst es ziemlich gut zusammen, diese Diskrepanz zwischen Hype und Realität. Und dieser riesige Abgrund zwischen dem Pilotprojekt und der echten wertschöpfenden Implementierung, der ist wirklich zentral. Wir hatten die Zahlen ja, allgemeine Tools wie ChatGPT, 80% schauen, 40% nutzen produktiv. Okay, aber bei den spezifischen Unternehmenstools, die ja eigentlich die Prozesse transformieren sollen, da schauen sich 60% um, okay, aber nur 20% starten einen Piloten. Und davon schaffen es dann wieder nur ein Bruchteil, nämlich diese 5% in die dauerhafte Implementierung.
Das heißt, 95% der Pilotprojekte mit diesen speziellen Tools verlaufen im Sand.
Genau das. Diese 95%-Hürde auf dem Weg vom Piloten zum echten Nutzen, das ist die GenAI-Kluft.
Aber warum scheitern denn gerade diese spezifischen Tools so oft, während die einfachen wie ChatGPT und Co. ja offenbar breit genutzt werden? Das ist doch irgendwie paradox.
Ja, das wirkt erstmal so. Aber die Nutzer selbst geben da Hinweise im Bericht. Sie loben an den allgemeinen Tools die Flexibilität, die vertraute Oberfläche, den oft sofort sichtbaren Nutzen für ihre kleinen Aufgaben. Gleichzeitig äußern sie aber extreme Skepsis gegenüber den maßgeschneiderten oder von Vendoren angebotenen KI-Tools. Sie beschreiben die häufig als spröde, überentwickelt oder schlicht nicht passend für die echten Arbeitsabläufe.
Nicht passend?
Ja. Ein CIO wird zitiert, wir haben Dutzende Demos gesehen, vielleicht ein oder zwei sind wirklich nützlich. Der Rest sind Fassaden oder Wissenschaftsprojekte. Das zeigt dieses Grundmisstrauen. Und hier kommt noch ein interessantes Paradoxon. Großunternehmen sind zwar führend bei der Anzahl der gestarteten Pilotprojekte. Die probieren viel aus.
Okay.
Aber sie sind am schlechtesten darin, diese dann auch erfolgreich zu skalieren und in den Regelbetrieb zu überführen. Mittelständler sind da oft deutlich schneller. Die schaffen den Sprung vom Piloten zur Implementierung im Schnitt in 90 Tagen.
Und Großunternehmen?
9 Monate. Oder sogar länger.
Ziemlich überraschend, oder?
Die Großen sind oft langsamer im Umsetzen.
Absolut. Die großen Tanker tun sich schwerer als die wendigen Schnellboote, sozusagen. Okay, die offiziellen Projekte stocken also oft. Aber der Bericht deckt ja noch was anderes auf. Das fand ich extrem faszinierend. Diese Schatten-KI-Wirtschaft, was ist das denn? Das ist doch die Praxis, dass Mitarbeiter einfach ihre privaten Accounts für Tools wie ChatGPT, Claude und so weiter nutzen, um Teile ihrer Arbeit zu automatisieren.
Genau.
Und das oft völlig an der IT-Abteilung vorbei. Das Ausmaß ist ja anscheinend beachtlich. Während nur etwa 40% der Firmen offizielle Lizenzen oder Abos für solche LLMs gekauft haben. Aber gaben Mitarbeiter aus über 90% der befragten Firmen an, regelmäßig private KI-Tools für ihre Arbeit zu nutzen.
Über 90%?
Ja. Das heißt, fast jeder nutzt irgendeine Form von LLM für die Arbeit, ob offiziell oder nicht. Das zeigt doch eigentlich, was funktioniert, oder? Flexible, reaktionsschnelle Tools, die man direkt einsetzen kann, ohne große Hürden.
Exakt. Und es beleuchtet auch, warum viele offizielle Investitionen scheitern oder, sagen wir mal, falsch verteilt werden. Laut den befragten Führungskräften fließen nämlich etwa 70% der hypothetischen KI-Budgets in Bereiche wie Vertrieb und Marketing.
Warum gerade dahin?
Weil man dort Erfolge vermeintlich leicht messen kann. Mehr generierte Demos, höhere Klickraten, das sind einfache Kennzahlen, KPIs halt, die der Vorstand gerne sieht. Die Sichtbarkeit ist da oft entscheidend, weniger der tatsächliche Hebel. Aber die Bereiche mit potenziell viel höherem Return on Investment, also dem ROI, nämlich die sogenannten Backoffice-Funktionen Recht, Beschaffung, Finanzen, die bleiben chronisch unterfinanziert.
Obwohl da vielleicht mehr zu holen wäre.
Genau. Die Effizienzgewinne dort sind aber schwerer zu quantifizieren und wirken halt weniger glamourös. Ein Einkaufsleiter bringt es im Bericht auf den Punkt. Wenn ich ein Tool kaufe, damit mein Team schneller arbeitet, wie quantifiziere ich das? Wie rechtfertige ich das gegenüber dem CEO, wenn es nicht direkt den Umsatz steigert oder Kosten senkt?
Verstehe.
Dieses Ungleichgewicht bei den Investitionen hält viele Unternehmen auf der falschen Seite der Kluft gefangen.
Und Vertrauen spielt da ja auch eine riesige Rolle, wie der Bericht zeigt. Viele Einkaufsleiter, gerade im Backoffice, ignorieren wohl die Flut an Angeboten von neuen KI-Startups.
Ja, das stinkt.
Sie verlassen sich lieber auf Empfehlungen von Kollegen oder aus ihrem Netzwerk oder warten sogar ab, bis ihre etablierten langjährigen Softwarepartner endlich KI-Funktionen anbieten. Man setzt lieber auf das Bekannte, auch wenn es vielleicht nicht das Beste ist.
Dieses Zögern ist ein wichtiger Faktor. Kommen wir also nochmal zur Kernfrage. Warum genau stocken die Pilotprojekte so oft? Gerade die der speziellen Anbieter. Die Hauptgründe, die Nutzer und Führungskräfte nannten, waren zum einen der übliche Widerstand gegen neue Tools. Okay, das überrascht jetzt wenig.
Klar, Veränderung ist immer schwierig.
Aber direkt danach kam die Sorge um die Qualität der Modellausgaben.
Moment, das ist doch jetzt wieder paradox. Die Leute nutzen privat ChatGPT, sind zufrieden damit, steigern ihre Produktivität. Aber wenn eine ähnliche Technologie dann im Unternehmen offiziell kommt, misstrauen sie plötzlich der Qualität. Das klingt doch widersprüchlich.
Genau das ist der Kern dessen, was der Bericht die Lernlücke nennt. Ein ganz entscheidender Punkt. Nutzer, die Privat-KI schätzen gelernt haben, die haben an dedizierte Unternehmenstools höhere Erwartungen.
Höhere Erwartungen?
Ja. Sie erwarten, dass diese Tools eben nicht nur einmalig eine Aufgabe lösen, sondern dass sie lernen. Dass sie sich Kontext merken, sich anpassen, sich über die Zeit verbessern. Der Bericht beschreibt eine Anwältin.
Ah ja, das Beispiel fand ich gut.
Die lieber das allgemeine ChatGPT für erste Vertragsentwürfe nutzte als das teure Spezialtool ihrer Kanzlei. Warum? Weil ChatGPT flexibler war und sie den Dialog intuitiver steuern konnte. Obwohl technisch vielleicht sogar dieselbe Basis-KI dahinter steckte.
Sie fand die Ergebnisse einfach besser für ihren Zweck.
Ja, und schneller zu erzielen. Aber, und das ist das Entscheidende, dieselbe Anwältin würde ChatGPT niemals für die Überarbeitung sensibler, wichtiger Verträge nutzen.
Okay, warum nicht?
Ihre Begründung. Es behält kein Wissen über Kundenpräferenzen oder lernt aus früheren Bearbeitungen. Es wiederholt dieselben Fehler. Für kritische, wiederkehrende Aufgaben, wo es auf Konsistenz und Lerneffekte ankommt, da braucht man Systeme, die Wissen ansammeln und sich verbessern, die also wirklich lernen.
Ah, okay, jetzt verstehe ich. Es geht um die Erwartungshaltung und die Art der Aufgabe. Privat reicht uns vielleicht ein cleverer Assistent für einmal Aufgaben. Aber im Job erwarten wir quasi einen lernenden Kollegen.
Genau.
Der Bericht zeigt das ja auch quantitativ sehr klar. Bei einfachen, einmaligen Aufgaben wie E-Mails formulieren, Texte zusammenfassen, erste Entwürfe da, bevorzugen 70% der Befragten die KI.
Richtig.
Aber bei komplexen, langfristigen Projekten, die Kontextverständnis, Erinnerungsvermögen und Lernen über Zeit erfordern, da bevorzugen satte 90% einen Menschen.
90%?
Der Unterschied ist also nicht die rohe Intelligenz der KI, sondern ihr Gedächtnis, ihre Anpassungsfähigkeit, ihr kontinuierliches Lernen. Das scheint die eigentliche Kluft zu sein, die überwunden werden muss.
Exakt, das ist die Lernlücke.
Okay, wenn das die Herausforderung ist, die Lernlücke schließen. Wie kommen Unternehmen denn nun auf die richtige, die erfolgreiche Seite dieser Kluft? Der Bericht unterscheidet ja zwischen erfolgreichen Anbietern, Builders, und erfolgreichen Käufern, Buyers. Was machen die, Builders, also die Anbieter von KI-Lösungen, richtig?
Ja, die erfolgreichen Anbieter, das sind laut Bericht oft spezialisierte Startups, die fokussieren sich genau darauf, diese Lernlücke zu schließen. Sie bauen adaptive Systeme. Systeme, die darauf ausgelegt sind, Feedback zu verarbeiten, Kontext über längere Zeit zu behalten und sich tief in sehr spezifische Arbeitsabläufe zu integrieren. Die fangen oft nicht mit dem großen Knall im Kernprozess an, sondern eher an den Rändern. Da können sie mit starker Anpassung schnell sichtbaren Wert schaffen und dann von dort aus weiter skalieren. Dabei ist, so der Bericht, tiefes Domänenwissen und eine nahtlose Workflow-Integration wichtiger als eine schicke, aber oberflächliche Benutzeroberfläche.
Also Inhalt vor Form sozusagen.
Genau. Und diese erfolgreichen Anbieter verstehen auch, was Unternehmen als Käufer wirklich suchen. Der Bericht listet das schön auf. Sie wollen vertrauenswürdige Partner, nicht nur Softwarelieferanten. Sie brauchen Anbieter, die ihre Workflows wirklich verstehen. Sie wollen minimale Störungen ihrer bestehenden IT-Landschaft. Klare Grenzen beim Umgang mit ihren Daten sind absolut essentiell. Und vor allem, Sie wollen die Gewissheit, dass sich das KI-System über die Zeit verbessert und lernt.
Und wie überwinden Sie die Vertrauensbarrieren, die wir vorhin angesprochen haben?
Oft nutzen Sie gezielt Partnernetzwerke und Empfehlungen von bestehenden Kunden oder anerkannten Branchenkennern. Das schafft einfach mehr Glaubwürdigkeit als ein Kaltakquise-Pitch.
Vor der Frage stehst, wie ihr KI erfolgreich einführen könnt. Was machen die erfolgreichen Buyers anders, um auf die richtige Seite der Kluft zu gelangen?
Das ist ein wichtiger Punkt für viele Hörer sicher. Erfolgreiche Käufer behandeln KI-Anbieter weniger wie traditionelle Softwareverkäufer. Also nicht Lizenz von der Stange kaufen und hoffen, dass es passt.
Sondern
sie gehen es eher an wie die Beauftragung von hochspezialisierten Dienstleistern. Vergleichbar vielleicht mit einem Business Process Outsourcer einer Firma, die ganze Geschäftsprozesse übernimmt, BPO halt. Sie fordern eine tiefe Anpassung der KI-Lösung an ihre spezifischen Prozesse und Bedürfnisse. Und ganz entscheidend, sie messen den Erfolg nicht an abstrakten, technischen Benchmarks der KI-Modelle, also wie gut das Modell irgendeinen Test besteht,
sondern
an konkreten Geschäftsergebnissen. Zeitersparnis, Kostensenkung, Qualitätsverbesserung. Das zählt. Und sie sehen die Implementierung nicht als einmaligen Akt, sondern als gemeinsame Entwicklung, eine echte Partnerschaft mit dem Anbieter. Man navigiert auch durch anfängliche Schwierigkeiten gemeinsam und verbessert das System kontinuierlich.
Und der Bericht sagt ja auch was zur Frage, selber bauen oder kaufen, oder? Das ist ja oft die Gretchenfrage.
Ja, ganz deutlich. Strategische Partnerschaften mit externen Anbietern sind laut den Daten im Bericht signifikant erfolgreicher als der Versuch, alles rein intern zu entwickeln.
Wirklich? Hast du da Zahlen?
Ja. In der untersuchten Stichprobe hatten Partnerschaften eine Erfolgsquote von rund 66% bei der Überführung eines Piloten in den produktiven Einsatz. Interne Entwicklungen lagen nur bei 33%.
Okay, das ist ein deutlicher Unterschied.
Absolut. Erfolgreiche Käufer dezentralisieren zudem oft die Verantwortung für die Implementierung an die Fachabteilungen und Linienmanager, also dorthin, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet und die Expertise für die Prozesse liegt. Die strategische Aufsicht und die Rechenschaftspflicht bleiben aber zentral gebündelt, das ist wichtig. Und oft sind es dann die sogenannten Power-User aus den Teams.
Die Leute, die eh schon privat viel damit machen.
Genau die. Die identifizieren oft die besten Lösungen und treiben deren Einführung maßgeblich voran, weil sie das Potenzial sehen und verstehen.
Das klingt nach einem sehr pragmatischen Ansatz. Und wenn Unternehmen diese Kluft dann erfolgreich überwunden haben, wo zeigt sich der Return on Investment am deutlichsten? Wo fließt das investierte Geld quasi wieder zurück?
Das ist eine der überraschenden Erkenntnisse des Berichts. Der ROI zeigt sich oft am deutlichsten im sogenannten Backoffice.
Im Backoffice. Also Finanzen, Recht, Einkauf.
Genau, in unterstützenden Funktionen. Und das, obwohl die Budgets, wie wir gehört haben, ja eher in Vertrieb und Marketing fließen.
Verrückt.
Ja. Die größten und am klarsten messbaren Einsparungen kommen laut Bericht häufig nicht durch die Reduzierung interner Stellen, das ist nicht der Haupteffekt,
sondern
durch die Verringerung oder sogar komplette Eliminierung von Ausgaben für externe Dienstleister. Eben jene BPOs oder auch spezialisierte Agenturen. Der Bericht nennt da konkrete Beispiele, Einsparungen von 2 bis 10 Millionen Dollar jährlich im Kundenservice oder bei der automatisierten Dokumentenverarbeitung, weil teure BPO-Verträge gekündigt werden konnten.
Wow.
Oder eine Reduzierung der Ausgaben für externe Kreativagenturen um 30%, weil KI-gestützte Tools nun intern für Content-Erstellung oder Design genutzt werden können. Natürlich gibt es auch im Front-Office, im direkten Kundenkontakt, Gewinne. Der Bericht nennt etwa 40% schnellere Lead-Qualifizierung im Vertrieb oder 10% bessere Kundenbindung. Das ist auch gut.
Aber die Backoffice-Einsparungen sind direkter.
Sie sind oft direkter, nachhaltiger und vor allem einfacher nachzuweisen. Das macht sie für die Bilanz oft attraktiver.
Das ist wirklich interessant, dass der größte Hebel oft bei den externen Kosten liegt. Was bedeutet das denn nun für die Arbeitsplätze intern? Sehen die Unternehmen, die KI erfolgreich implementieren, tatsächlich die oft befürchteten Massenentlassungen?
Bisher nicht im großen Stil. Das ist ein weiteres klares Ergebnis des Berichts. Generative KI verdrängt demnach sehr selektiv bestimmte Aufgaben und das vor allem in Bereichen, die oft schon vorher stark standardisiert oder sogar ausgelagert waren.
Also zum Beispiel?
Einfacher, repetitiver Kundensupport. Oder bestimmte administrative Tätigkeiten. Bei den fortschrittlichsten Anwendern in der Stichprobe gab es in diesen spezifischen Bereichen Reduzierungen von 5 bis 20%. Aber das betrifft eben oft externe Dienstleister oder sehr eng definierte interne Rollen, nicht unbedingt ganze Berufsbilder flächendeckend. Die Erwartungen an zukünftige Neueinstellungen unterscheiden sich allerdings stark je nach Branche. In Sektoren, die schon jetzt stark von KI beeinflusst werden, wie Technologie und Medien,
die Vorreiter,
ja, da erwarten über 80% der befragten Führungskräfte mittelfristig tatsächlich weniger Neueinstellungen. In anderen Sektoren wie dem Gesundheitswesen oder Energie ist das hingegen kaum ein Thema.
Aber was sich überall ändert?
Was sich laut Bericht durchweg ändert, sind die Einstellungskriterien. KI-Kompetenz, also der souveräne Umgang mit diesen neuen Werkzeugen, wird zunehmend zur Grundvoraussetzung, auch für Rollen, die nicht primär technisch sind. Das MIT's Project Iceberg, das im Bericht zitiert wird, schätzt zwar ein riesiges latentes Automatisierungspotenzial allein 2,3 Billionen Dollar an Lohnkosten in den USA, aber die Autoren betonen, dieses Potenzial wird erst dann wirklich realisierbar, wenn KI-Systeme diese Lernlücke schließen und dadurch autonomer und zuverlässiger agieren können.
Das heißt, die Technologie muss erst noch erwachsen werden, um dieses riesige Potenzial wirklich zu heben. Der Bericht blickt ja auch noch weiter in die Zukunft. Nach diesen einzelnen lernenden KI-Agenten, die in Unternehmen Prozesse optimieren, was kommt danach? Was ist der nächste große Schritt?
Das Konzept, das die Autoren da skizzieren, nennt sich das Agentic Web.
Agentic Web. Klingt spannend.
Ja. Die Vision dahinter ist, dass autonome KI-Systeme, also Agenten, nicht mehr nur innerhalb der Grenzen eines einzelnen Unternehmens agieren, sondern über das Internet hinweg. Sie sollen selbstständig andere Systeme oder menschliche Anbieter finden, mit ihnen verhandeln, sich technisch integrieren und komplexe Aufgaben über Organisationsgrenzen hinweg koordinieren können. Dafür werden auch schon technische Grundlagen entwickelt. Protokolle, die es diesen Agenten ermöglichen sollen, sicher miteinander zu kommunizieren, Kontext zu teilen, Aktionen über Firmengrenzen hinweg zu koordinieren.
Kannst du das mal praktisch machen? Ein Beispiel?
Stell dir vor, Einkaufsagenten einer Firma, die selbstständig im Netz nach neuen Lieferanten suchen, Angebote einholen, Preise verhandeln und vielleicht sogar Verträge abschließen. Ganz autonom.
Okay.
Oder Kundenservice-Systeme verschiedener Firmen. Sagen wir, einer Fluglinie, eines Hotels und eines Mietwagenanbieters, die nahtlos über verschiedene Plattformen hinweg zusammenarbeiten, um das komplexe Reiseproblem eines Kunden zu lösen. Ohne dass der Kunde oder ein menschlicher Mitarbeiter ständig vermitteln muss.
Das klingt wirklich nach einer fundamentalen Veränderung, wie Geschäfte und ganze Wertschöpfungsketten funktionieren könnten. Weg von menschlich gesteuerten, oft langsamen Prozessen hin zu einem dynamischen Netzwerk autonomer Systeme. Eine ziemlich weitreichende Vision.
Definitiv. Fassen wir also nochmal zusammen. Die GenAI-Kluft ist real. Die große Mehrheit der Unternehmen steckt trotz hoher Investitionen fest. Der Hauptgrund, so der Bericht, ihre KI-Tools lernen nicht effektiv, passen sich nicht an und sind nicht tief genug in die tatsächlichen Arbeitsabläufe integriert. Sie bleiben oft an der Oberfläche. Der Weg auf die andere, die erfolgreiche Seite der Kluft, führt über klare strategische Entscheidungen. Eher auf angepasste externe Lösungen setzen, als alles aufwendig selbst bauen zu wollen. Buy over build ist sozusagen die Devise.
Mhm.
Die Fachabteilungen und Linienmanager ermächtigen und einbinden, statt alles in zentralen KI-Laboren zu bündeln. Und vor allem Anbieter auswählen, die nachweislich lernfähige, adaptive Systeme liefern. Systeme, die sich eher wie spezialisierte Dienstleister tief in die Prozesse einfügen, statt wie starre Software zu wirken.
Und der Bericht mahnt ja auch zur Eile. Die Autoren schätzen, dass sich das Zeitfenster, um diese strategischen Weichen richtig zu stellen, relativ schnell schließt. Bis 2026, so ihre Prognose, werden sich viele Partnerschaften zwischen Unternehmen und den führenden KI-Anbietern verfestigen.
Genau.
Wer jetzt auf die richtigen, nämlich lernenden und adaptiven Systeme setzt, schafft sich nicht nur kurzfristige Wettbewerbsvorteile, sondern baut auch hohe Wechselkosten für potenzielle Nachzügler auf. Denn diese Systeme werden durch das kontinuierliche Lernen ja immer wertvoller und spezifischer für das jeweilige Unternehmen.
Absolut richtig. Und vielleicht als letzten Gedanken für dich zu mitnehmen, aufbauend auf dieser Vision des Agentic Web,
Wenn wir über diese vernetzten, autonom handelnden KI-Systeme nachdenken, die über das Internet hinweg agieren, wie könnte das nicht nur verändern, wie du in Zukunft arbeitest, sondern auch, was Arbeit in deinem spezifischen Bereich oder deiner Branche überhaupt noch bedeutet? Welche Prozesse, die heute noch viel menschliche Koordination und Steuerung erfordern, könnten als erstes vollständig autonom ablaufen? Vielleicht sogar ohne, dass ein Mensch sie überhaupt noch anstößt oder überwacht?
Eine spannende Frage zum Abschluss. Damit sind wir am Ende für heute bei Prompt mich mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke auch von meiner Seite.
Wir hoffen, du konntest einiges mitnehmen über die Realität hinter dem Hype um generative KI in Unternehmen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!